Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Folge. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Ja, Nils, und heute müssen wir direkt mit einer kleinen Korrektur starten. Und zwar haben wir zwei Tore unterschlagen. Ich habe zwei Tore unterschlagen. Die Huskies haben nämlich nicht 4-3 nach Verlängerung gegen Weißwasser gewonnen, sondern natürlich 5-4. Das war im Eifer des Gefechts irgendwie untergegangen. Sorry nochmal dafür.
Unverzeihlich.
Ich hoffe, unsere Hörer verzeihen uns und hören jetzt noch weiter. Denn wir haben heute wieder viele spannende Themen für euch. Ein super Wochenende liegt hinter uns.
Ja, spätestens jetzt haben alle ausgeschaltet.
Hörer vergraulen kann ich.
Ja, sehr, sehr gut.
Nein, man hat ja immerhin 3 Punkte geholt. Und die am Sonntag auswärts in Heilbronn. Mit einem 2-1 in einem ja eher nicht so überragenden Spiel. Markus Keller hat quasi die 3 Punkte festgehalten, wurde auch nochmal extra erwähnt von den Heilbronner Sprite-Kommentatoren.
Und die Krake, ne?
Genau.
Ja.
Und man hat sogar betont, die Krake mit 8 Armen. Hat eine Krake nicht immer 8 Arme?
Nein, ein Oktopus hat 8 Arme, aber es ist egal, ich fange jetzt hier dann nicht an. Sonst muss ich meine Frau holen als Biologin, die erzählt mir dann wieder, was es da alles gibt und das langweilt auf Dauer.
Okay, also es ist die Krake mit 8 Armen.
Genau.
Ja, Rico Rossi hat die Reihen umgestellt. Und zwar hat er Evan McGrath zwischen Braden Pym und Klinge geparkt. Hat dann in die zweite Reihe Thomas Mehr geholt zu Della Rovere und Adriano Gazziola. Und hat dann Lukas Kosiol in die dritte Reihe geschoben zu Jens Meilleur und Patrick Klöpper. Reihe 4 bestand nur aus 2 Spielern in Heilbronn, nämlich aus Michi Christ und Alex Lambacher. Ja, defensiv war das wohl auch nicht so richtig pralle, hat auch Markus Keller und Rico Rossi auch in der HNA gesagt, dass man da nicht so gut aufgestellt war. Und das hat sich dann durchgezogen bis zum Dienstag.
Ja, aber ich glaube, also defensiv nicht so toll ist noch eine echte Beschönung. Es ist noch viel zu schön ausgedrückt, sagen wir es mal so. Es war einfach scheiße, ganz ehrlich. Richtig scheiße. Das war einfach der Liga absolut nicht würdig.
Ja, vor allem das letzte Drittel, dann wirklich da noch 5 Gegentore. Das hat dem Ganzen dann quasi nochmal die Krone aufgesetzt. Kommen wir doch erstmal zu den schönen Dingen. Toni Ritter ist zurück.
Ja, das freut mich. Ich glaube, mit Toni Ritter kriegen wir, wir hatten ja auch anfangs der Saison Offensivprobleme und ich glaube, mit Toni Ritter wird alles deutlich besser werden. Und ich meine, das war natürlich gleich, war es sein erster Puckkontakt? Vermutlich, ne?
Es war zumindest, glaube ich, sein erster Torschuss, das definitiv.
Ich glaube, es war sein erster Shift, der erste Torschuss, aber ich glaube, es war auch der erste Puckkontakt.
Kann gut sein.
Ja. Und dass er so natürlich zurückkommt, ist ein Traum. Allerdings denke ich mir, wenn ich ein Spiel so anfange, dann muss ich die Erfolgsgeschichte eigentlich auch zu Ende bringen, oder?
Eigentlich schon, aber ich glaube, das 2-0 hat nicht gut getan, das schnelle 2-0. Dann hat man hinten komplett vergessen, irgendwie zu verteidigen. Und also sinnbildlich war für mich quasi das 5-7, wo Richie Müller im Alleingang, glaube ich, auf Markus Keller geht, der macht einen riesen Save. Die Scheibe kommt hinter das Tor, kommt vom Tor hinten wieder zurück nach vorne. Bam, ist irgendwie im Netz und man steht da mit 3 Leuten, glaube ich, drumherum und keiner weiß, wo die Scheibe ist.
Das war das Ding, wo Merle auch im Tor rumsteht, ne?
Ich glaube ja.
Und ich mir die ganze Zeit dachte, was tut er da? Und als das Ding dann vor die Linie wieder kam, quasi, also bevor dann der Schuss kommt, denke ich mir auch so, wenn er jetzt schon im Torraum steht, warum schmeißt er sich dann nicht in den Schuss? Aber er stand da völlig orientierungslos und ich fand auch ein bisschen sinnbildlich für dieses ganze Spiel. Diese Orientierungslosigkeit hat sich ja eigentlich, also sie war ja bei jedem Spieler im Defensivbereich eigentlich ja, zu merken.
Ja, nach hinten war das wirklich gar nichts, das Spiel.
Also ich würde auch noch, also ich meine, es gab ein paar positive Dinge, weil ich fand, es gab halt einige Spieler, wo man gesagt hat, die sind offensiv noch nicht in der Saison angekommen. Das fing ja in Heilbronn schon an. Dort hatten wir die Tore von, jetzt musst du mir helfen. Na, ich glaube Merl, ne?
Klinger hat getroffen, oder?
Klinge? Auf jeden Fall Reis.
Ja, Reis hat das 2-1 gemacht. Das
genau. Und wo ich mir so dachte, ja, das ist schon mal gut, also die Offensive ist da und dann jetzt gegen Rissasee hat zum Beispiel McGrath sein erstes Tor gemacht. Und Heinrich hat, glaube ich, eins gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin wieder super vorbereitet, ich merke schon.
Zumindest hat
Und
Merl getroffen. Merl und Reis, das stimmt, in Heilbronn, sorry.
genau, da haben Merl und Reis quasi getroffen und Meilleur hat sein Tor gemacht, auch gegen Rissasee, McGrath und Heinrich. Also wo ich gesagt habe, so jetzt haben eigentlich alle die, wo wir gesagt haben, da fehlt vielleicht offensiv noch was, haben eigentlich ihre Leistung gebracht. Aber naja, das waren halt die paar positiven Aspekte, aber das Negative hat natürlich dann deutlich überwogen an dem Spiel. Muss ich auch ehrlich sagen, also wenn man sich auch das Highlight, im Grunde reicht das Highlight, in Anführungsstrichen, das Highlight-Video anzugucken.
Wer sich das nochmal antun möchte, ja. Es gibt
Ich habe es
14
mir, glaube
Tore.
ich glaube, ich habe es mir 5 oder 6 Mal angeguckt, einfach weil ich immer wieder wissen wollte, was machen eigentlich die Verteidiger so? Oder generell, wie verteidigen die? Also zum Beispiel, Pim macht so eine Art Alibi-Verteidigung. Bloß nichts tun, einfach ein bisschen nebenher laufen und wird schon nichts passieren. Little ist im Grunde nie zu sehen, weil er eigentlich nie in der Verteidigung ist. Rogel verliert ständig die Orientierung vor den Toren. Reis, ich glaube, das eine Mal stolpert er und es ist schon ein bisschen Slapstick, aber das Gute ist, es betrifft ja alle Spieler.
Ja.
Also man muss niemanden herauspicken, weil ich glaube, das war einfach ein Kollektivversagen. Und ich glaube auch, das wird so nicht mehr vorkommen.
Hoffen wir
Ich
doch.
hoffe es. Aber ich glaube es auch. Also das kannst du ja als Trainer gespannt, in dem Fall kannst du das nicht so nicht stehen lassen. Also
Nein.
wir wussten ja, dass das Riesersee, wir haben es ja in der letzten Episode gesagt, die sind offensiv saustark. Also man darf Riesersee eigentlich überhaupt nichts anbieten. Dass man ihnen mal eine Chance anbietet, ist okay. Aber in dem Fall, dass man sich nicht mal wehrt, das ist schon traurig dann am Ende.
Ja, Dreh- und Angelpunkt im ganzen Riesersee-Spiel für mich, Richie Müller,
Ja,
überragend.
aber das kennt man. Also ich meine auch schon im Frankfurter Trikot war er ja eigentlich die größte Nervensäge überhaupt.
Ja, jetzt tut es nicht mehr ganz so weh. Er hat ein anderes
Naja.
Trikot an.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, Dybelka war auch stark, Oakley, die haben wirklich tolle Spieler. Und die kannst du halt echt nicht so stehen lassen in der Liga. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Vor allen Dingen, weil auch acht der Tore bei gleicher Anzahl gefallen sind. Also wenn das jetzt alles Powerplay-Treffer gewesen wäre, weil man unkonzentriert war und Strafen genommen hat, okay, passiert. Aber bei gleicher Anzahl 8 Gegentreffer. Das ist schon. Also ich hab jetzt Husky-Wiki nicht durchstöbert, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann wir mal 8 Tore bei gleicher Anzahl zu Hause kassiert haben.
Ich hatte mal versucht rauszufinden, ob ich überhaupt schon mal 5 Gegentore in einem Drittel gesehen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern und ich habe auch kein Spiel rausgefunden.
Also das letzte Scheibenschießen, an das ich mich erinnere, daran hat es mich ja so ein bisschen erinnert, das war, oh, jetzt muss ich zurückdenken, das war 97, 98, Paul Cowan hat seinen einzigen Einsatz im allerletzten Saisonspiel gehabt als Torwart, weil ansonsten immer nur Rogels gespielt hat. Und das war ein 10:5-Sieg gegen Schwenning damals mit, wir hatten Dolak, Boos, Mond, Kreuzer, alle noch im jungen Alter, sag ich mal. Und das 10:5, das hat sich bei mir auch immer ins Hirn gebrannt. Das war ein unglaublich unterhaltsames Spiel. Also ja, ähnlich viele Tore, aber ich glaube, die Unterhaltung ist gestern ein bisschen auf der Strecke geblieben dann. Also ich meine, grundsätzlich, ich verliere lieber 5:9, als dass ich 0:1 verliere oder so. Weil, ich sag mal, so ein bisschen Eishockey wurde ja wenigstens, also gerade offensiv wurde ja deutlich was geboten. Es waren ja schöne Sachen dabei, aber unterm Strich ist natürlich, ja, ich kann den Frust vieler Fans durchaus verstehen, auch wenn ich alles nicht ganz so schwarz sehe, wie einige, die anscheinend nur darauf gewartet haben, dass jetzt so ein Spiel kommt und dann als Heckenschützen wieder loslegen.
Ja, vor allen Dingen nicht in der Phase der Saison. Also es war der 6. Spieltag. Naja, war der
Ja.
5. noch nachgeholt, aber im Prinzip war es das 6. Spiel. Also.
Also ja, es stimmt vieles noch nicht, aber ehrlich gesagt, auch gerade so mit Blick auf die Tabelle merkt man, das betrifft viele Teams. Aber klar ist auch, die größte Schwäche haben wir eigentlich schon auch vor der Saison gesagt, die Abwehr ist zu offensiv. Uns fehlen mindestens ein Spieler, wenn nicht gerade zwei Spieler, die vorm Tor aufräumen und die für die Defensive sorgen, weil Little ist nun mal reine Offensive, das wussten wir. Aber Heinrich und Reis sind eigentlich auch reine Offensive. Bei Maginot bin ich eigentlich ganz froh, dass er gestern nicht gespielt hat und sie hätten mir noch mehr Tore kassiert. weil er genau Teil dieses Problems ist, nämlich immer schön nach vorne, aber nach hinten kommt zu wenig. Und im Grunde fehlt da einfach so ein bisschen, Rogel ist jung und lernt noch, also in dem Alter erwarte ich nicht, dass er jetzt irgendwie keine Fehler macht und perfekt spielt. Ja, wir haben Müller und das war es eigentlich schon so ein bisschen an Stabilität nach hinten. Und das ist zu wenig, das ist viel zu wenig. Und da wünsche ich mir jetzt doch irgendwie, dass als Reaktion das hoffentlich auch so analysiert wird und man sich doch nochmal auf dem Markt umschaut, ob es dann entweder der Ausländer wird in der Abwehr, der hoffentlich stabil spielt, oder ein Deutscher, wobei wo man momentan einen Deutschen herkriegen will, weiß ich nicht. Ich glaube, in der DL wird noch nicht aussortiert so früh. Aber
Deutsche
irgendwas.
Verteidiger wahrscheinlich sowieso nicht.
Ah ja, es kann schon passieren. Es gibt schon Kandidaten, wo ich glaube, die könnten im Laufe der Saison auf den Markt kommen.
Aber ob die dir
Aber
dann weiterhelfen, weißt du auch nicht.
nee, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, viele, gerade in der DEL sind halt auch viele Deutsche, die da eigentlich vom Spielerischen nicht hingehören, aber man braucht halt den Quotendeutschen. Also insofern, ob die dir dann wirklich weiterhelfen, ja. Also ich denke, es geht über kurz oder lang nichts an einem Ausländer da hinten vorbei, der die Lücken löst, also die Probleme löst und die Lücken füllt. Und insofern größte Hoffnung erstmal, dass De La Rovere schnellstmöglich Deutscher wird. Und man da irgendwie die Flexibilität hat. Weil als Deutscher ist De La Rovere, denke ich, auch völlig in Ordnung.
Also ich finde, er macht auch kein schlechtes Spiel. Er hat halt jetzt das Problem, Adi fällt in der Reihe doch deutlich ab, finde ich. Also er war stabiler mit McGrath, auch nicht super Weltklasse, ja, aber hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass er mir eigentlich ganz gut gefallen hat in der Reihe. Und gestern hat er mir gar nicht gefallen. Aber
Aber wer hat denn dir gestern gefallen?
nee, eben,
Ernsthaft?
genau, das wollte ich ja gerade
Also.
sagen. Also im Prinzip war gestern wirklich keiner herausragend, wo. Kannst du auch nicht, wenn du 5-9 verlierst.
Nee. Und insofern, ich denke, also wer mir momentan überhaupt noch nicht gefällt, ist McGrath natürlich, weil von einem Ausländer muss man mehr erwarten. Der muss viel, 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 ich sag mal, man muss ihn mehr bemerken auf dem Eis. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da müssen wir mal gucken. Also, ich denke, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie Rico das analysiert. Ich denke, auch Joe wird sich seine Gedanken machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so ein Spiel auf sich sitzen lässt. Und bin auch gespannt auf die Reaktion der Mannschaft natürlich, weil ich glaube, das macht ja auch als Spieler keinen Spaß, so unterzugehen am Ende.
Also
Und
hat man dann ja
ich.
auch gesehen, wenn dann ein Tor gefallen ist, also im Prinzip dann lagen 5 Spieler auf dem Eis, sind gar nicht mehr hochgekommen, so. Also das hat die auch ordentlich mitgenommen. Und ich denke auch, da wird es eine deutliche Reaktion geben.
Weil die
Muss es eine Reaktion geben, zumindest zu Hause. Um halt auch
Frage
dann.
ist ja auch, war das jetzt schlechter als zum Beispiel gegen Weißwasser oder ist einfach nur Riesa signalloser als Weißwasser es war?
Du musst natürlich am Ende auch sagen, da geht natürlich jeder Schuss dann auch rein. Also
Ja, aber
da.
das ist natürlich auch eine Stärke von denen, ne?
Klar. Aber was da dann auch teilweise für Tore gefallen sind, also und dann einfach irgendwie mal vom Bullypunkt quasi aus abgezogen, der geht durch Mann und Maus und landet dann irgendwie im Tor. Ja. Da hat dann irgendwie auch alles funktioniert.
Also witzig finde ich übrigens auch, dass Pim jetzt den dritten Treffer bekommen hat. Ich habe das ja versucht, in dem Video herauszufinden. Also ich finde, anhand des Videos ist das eindeutig ein Müller-Tor, weil ich der Meinung bin, der Verteidiger macht ihn rein, Pim war überhaupt nicht dran.
So habe ich es
Aber
gestern in der
jetzt,
Halle auch gesehen.
so war es auch offiziell anfangs, aber mittlerweile ist das Tor offiziell zu Pim. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum.
Der braucht den Goldhelm.
Ja, aber ich finde Müller braucht immer. Ich freue mich über jedes Müller-Tor. Aber im Endeffekt auch egal.
Wir haben aber noch eine
Naja.
andere Kuriosität in dem Spiel.
Okay.
Und zwar wollte ich, das hat zwar jeder gesehen, der zumindest gestern in der Halle war, trotzdem irgendwie nochmal aufdröseln. Und zwar war ja im zweiten Drittel die Unterbrechung da mit 16 zu 10 Restzeit. Also als es noch 3-3 stand. Und dann wurde eine Strafe gepfiffen gegen Riesersee. Und der Schiedsrichter schaut sich die Szene mit McGrath nochmal an. McGrath war auch der Einzige irgendwie, der gejubelt hat. Kein anderer hat gejubelt, nur McGrath. Dann
Es
war er
konnte
sich
aber auch
irgendwie.
keiner, es konnte keiner sehen in dem Moment. Das hast du im Video gesehen. Also er ist der Einzige, der es wirklich sehen konnte.
Aber er war sich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz sicher. Hat auch irgendwie nicht reklamiert und hat dann weitergespielt. Und ja, dann 1:05 ging es dann weiter und dann wurde quasi die Uhr dann nochmal, genau, Schiedsrichter geht dann raus, zeigt quasi auf Tor Uhr wird zurückgedreht, 1:05 und die Strafe blieb stehen. Und dann in der Überzahl von der Strafe fällt quasi noch das 5-3.
Also ich spätestens da hätten wir das Spiel eintüten müssen.
Ja, das ja. Und wenn man so gerade irgendwie mal in andere Sportarten horcht, was da so abgeht mit dem Videobeweis, ich glaube, die Fußballer hätten doch komplett gekotzt, oder?
Ja, aber Drama und Übertreiben und so, das ist ja Teil des Sports im Fußball, oder?
Ja, okay, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus.
Also ich weiß gar nicht, was ich neulich laufen hatte und dachte wieder, wie viel Mal muss ich mich eigentlich drehen, wenn mir das Bein gestellt wurde, bis ich dann liegen bleibe? Ist das vielleicht auf dem Platz alles so? Ja, vielleicht dreht man sich davon alleine. Und dachte mir wieder, oh, so viel Drama. Und der Videobeweis, finde ich, passt da genau rein. Also ich meine, im Eishockey, wir kennen das schon lange. Mich nervt übrigens auch jedes Mal, wenn der Schiedsrichter sagt, ich nehme Videobeweis und die Fans pfeifen, weil ich mir denke, so, er will die richtige Entscheidung treffen. Und im Sinne des Sports, muss ich ehrlich sagen, es liegt doch in meinem Interesse. Dass man dann so Pappnasen in der zweiten Liga pfeifen hat, die dann ein Tor sehen, wo keins war. Ich möchte jetzt nicht den Namen Steinecke erwähnen, aber ja, das kommt halt auch mal vor. Aber letzten Endes bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass wir den Videobeweis oft eigentlich sehen im Eishockey mittlerweile und dadurch bessere Entscheidungen getroffen werden.
Das Kuriose war ja im Prinzip nur, dass die Strafe bestehen bleibt, ist aber eine IIHF-Regel.
Und ja, ich finde es auch nicht richtig. Also ich finde, große Strafen müssten stehen bleiben, aber bei einer kleinen Strafe, die sollte eigentlich verfallen in meinen Augen.
Keine Ahnung, am Ende.
Weil sie nie hätte stattfinden sollen eigentlich. Ja. So bei einer großen Strafe, wo eine Verletzungsfolge oder so ist, denke ich mir, das muss bestraft werden. Aber sonst denke ich, weiß nicht.
Okay, können wir jetzt noch lang drüber diskutieren. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich denke, das Foul hat er trotzdem begangen.
Ja, aber das Foul wäre ja nie passiert, wenn vorher das Tor gepfiffen worden wäre.
Dann hättest du vorher abpfeifen müssen.
Naja. Er hätte es richtig sehen müssen. Ja, natürlich. Aber so finde ich es eigentlich ja nicht nötig. Aber gut. Es gibt einige Regeln, die ich ändern würde.
Ja. Also machen wir da auf dieses 5:9, machen wir einen Deckel.
Ja, naja, müssen wir. Ich meine, im Endeffekt, wir warten jetzt alle, was passiert. Das Schöne ist, Freitag geht's weiter.
Genau.
Keine lange Woche, sondern die werden jetzt 2 Tage trainieren, die werden hart trainieren, gehe ich von aus. Die werden auch wahrscheinlich viel Videostudium machen und Rico wird den ordentlich einheizen. Und dann hoffe ich natürlich, dass am Freitag eine andere Mannschaft zu sehen ist, von der Einstellung her, vom Defensivverhalten. Und ja, mal gucken.
Genau, am Freitag zu Hause um 19:30 gegen den ESV Kaufbeuren, die bisher nur Auswärtsspiele bestritten haben. Und das liegt woran, Nils?
Na, das liegt daran, dass sie eine neue Halle kriegen, ein neues Stadion. Und das ist jetzt auch am Sonntag einsatzbereit, das Stadion. Es wird am Samstag eröffnet und am Sonntag geht's los gegen Freiburg. Und bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass die DEL2 gesagt hat, wir kriegen das mit dem Spielplan so hin, dass die noch ein paar Wochen länger quasi Zeit haben, diese Halle zu Ende zu bauen, weil wir wissen ja alle die Hallenproblematik im Eishockey. Das ist alles nicht so einfach und ich finde es sehr, sehr schön, dass man gesagt hat, na, dann spielt er erstmal nur auswärts, quasi 5 Spiele, bevor er das erste Heimspiel hat. Super gelöst. Großes Lob an die Ligaführung da auch.
Ja, genau. Also 4 Spiele bisher auswärts bestritten. Freitag noch das 5. in Kassel. 2 Siege, Platz 11. Ja, gut, Platz 11 täuscht jetzt ein bisschen drüber weg, weil man natürlich auch 2 Spiele weniger hat. Ja, und wir haben uns ein bisschen was Neues ausgedacht. Und zwar haben wir gesagt, naja, dieses Ganze, wer ist da weg und wer war vielleicht nicht so gut und wer ist gut und wer könnte gut sein. Das lassen wir jetzt mal links liegen und wir konzentrieren uns einfach auf 3 Punkte, auf die ihr zu achten habt bei den kommenden Gegnern.
Auf die, wo wir glauben, dass man darauf achten muss.
Genau. Wir können ja dann mal so Revue passieren lassen, was da wirklich von eingetreten ist, ob das wirklich so interessant war. Also mit Eriksson hast du ja ziemlich recht gehabt.
Ja, natürlich.
Und fangen wir doch mal direkt bei Punkt 1 an. Und zwar ist das die Finn-Connection, die auch letztes Jahr schon für Kaufbeuren tätig war. Karivara, Laxon und Sami Blomqvist. Blomqvist ist auch direkt derjenige, der von denen die Punktestatistik anführt. Mit 2 Toren und 6 Vorlagen. Generell treffen die Ausländer für Kaufbeuren aber sehr gut. Zu achten habt ihr auf die Finn-Connection.
Genau, also auf die Finnen gehen allein mittlerweile schon 6 Tore, genau. Und auf die Ausländer bereits 8 Tore. Nur so als Vergleich. Also gerade, das ist eine Mannschaft, die ist unglaublich abhängig von den Ausländern. Das ist, denke ich, wichtig. Weil da gibt's, ich sag mal, da gibt's, da gehen wir gleich noch drauf ein, da gibt's einen anderen Gegner, da ist es nicht so. So,
Ja.
das war Punkt 1. Punkt 2 ist auf jeden Fall das überragende Powerplay von Kaufbeuren. Überragend, weil 38,5% überragend ist.
Definitiv. Und das auch noch auswärts. Also.
Genau, das bislang nur in Auswärtsspielen. Also ich sag mal, Strafzeiten, wenn möglich, vermeiden am Freitag. Ich meine, das sagt man zwar immer, aber es gibt Mannschaften, da muss man sich weniger Sorgen machen. Also bei Kaufbeuren, gerade mit den starken Ausländern, wenn möglich, wenig Strafen nehmen gegen Kaufbeuren.
Und das ist nämlich auch unser dritter Punkt. Kaufbeuren nimmt nämlich sehr wenig Strafen, ist derzeit das zweitfairste Team der Liga, prozentual gesehen.
Das ist für uns, glaube ich, das Beste überhaupt eigentlich, weil dann spielen wir weniger Powerplay und sind vermutlich stärker.
Okay. Wollen wir erst die Schiedsrichter machen oder erst tippen? Weil du gerade so schon, wir sind stärker und.
Soll ich was zu den Schiedsrichtern sagen? Das geht unglaublich schnell. Kevin Salewski und Volker Westhaus haben uns nämlich beide noch nie gepfiffen.
Sehr gut.
Salewski war bis vor 2 Jahren, glaube ich, nur Linesman da an der DL. Und pfeift erst seit 2 Jahren als Hauptschiedsrichter. Folgerichtig hatten wir den noch nicht. Und Westhorst ist auch erst irgendwie seit 2 Jahren oder so aktiv. Also, sind Neulinge. Mal gucken, wie sie sich präsentieren, ob sie auf unsere Lieblingsliste kommen oder ob sie auf die lange Liste der schlechten Schiedsrichter in Kassel kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Okay, das ging ja schnell. Dann tippen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst dran ist.
Fang du an.
Ach ja, das hast du, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt. Ich erwarte ja eigentlich, also ich erhoffe mir eine deutliche Reaktion. Also wirklich, dass du nach vorne spielst, dass du hinten defensiv stehst, dass du 3, 4, 5 Tore machst, vielleicht nur eins zulässt. Uns wurde ja auch nachgesagt, wir tippen sehr optimistisch. Aber wir sind ja auch eigentlich immer optimistisch. Ja, ich tippe auf einen 4-1 für Kassel. Vor 2.933 Zuschauern.
Gut, ja, grundsätzlich sehe ich es ja ähnlich wie du. Ich erhoffe mir natürlich auch eine Reaktion. Ich denke, es wird 4-2 ausgehen, weil ich denke, 2 Tore machen die Finnen auf jeden Fall. Bin auch sehr, sehr gespannt, wer natürlich im Tor steht. Es spricht eigentlich viel für Keller nach dem Spiel am Dienstag, dass man einfach sagt, jetzt spielst du mal wieder hinter einer anständigen Abwehr, damit du das Spiel quasi vergessen kannst. Zuschauermäßig denke ich aber, das Spiel gegen Rissersee kostet uns locker 500 Zuschauer. Das ist so und das ist ja auch immer einer der Gründe, warum ich sage, ihr könnt die Auswärtsspiele alle verkacken, aber Heimspiel muss geliefert werden. Und ich denke, es werden 2611.
Okay. Habe ich so notiert.
Gut, du musst mir das dann nochmal irgendwie sagen, weil jedes Mal, wenn ich im Forum schreiben will, was ich getippt habe, muss ich erstmal nochmal anhören, was wir da tun.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch unsere Folge selbst anhören.
Ja, das musste ich letztes Mal sogar tun, weil ich wirklich vergessen hatte, wie ich getippt habe.
Sehr gut. Ich werde es dir nochmal sagen.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Das findet dann am Sonntag, am 8.10. in der Wetterau statt. Beim EC Bad Nauheim. Die sind derzeit Fünfter. Und auch bei Nauheim natürlich wieder jetzt im selben Format. Für die haben wir drei Punkte ausgesucht, auf die ihr achten müsst. Und zwar ist Punkt 1 Felix Bick, die neue Nummer 1 der Nauheimer. Und da war man sich ja auch nicht so sicher, ob der das schafft. Neue Nummer 1 als erstes Mal da vorne stehen, kein Backup-Goalie zu sein. Und er hat das bravourös gelöst. Er hat einen Gegentorschnitt von 1,78 Toren und eine Fangquote von 93,75% in den ersten 5 Spielen. Hat auch alle. Nee, hat 5 Spiele gemacht, genau. Überragend, oder, Nils?
Ja, absolut. Also das sind Statistiken, davon träumt man, ne? Also da, ja, wünscht sich jeder.
Ja.
Soll ich Punkt 2 machen oder möchtest du zu zu Punkt 1 noch was sagen.
Ja, vielleicht, wir hatten ja vorhin kurz schon drüber gesprochen, im Vorgespräch. Da kommt dann halt dahinter auch nicht so viel. Also Jan Gurica, der etatmäßige Backup ist derzeit verletzt. Und da muss man halt mal schauen, ob Felix Big das halt die ganze Saison so durchhält. Aber kurzfristig auf jeden Fall ein Punkt, auf den ihr achten solltet. Und jetzt darfst du Punkt 2 machen.
Ja, weil ich ja immer, ich bin ja, ich liebe ja Powerplay, ne? Ist ja bekannt. Ja, sie haben das schlechteste Powerplay der Liga mit 3,6%, mit 1 aus 28. Also man könnte glauben, Rico Rossi ist Trainer in Bad Nauheim. Das ist echt unterirdisch.
Das ist richtig schlecht.
Also das ist, also 1 aus 28, das ist schon Wahnsinn eigentlich. Also normalerweise kommt ja selbst per Zufall schießt du da mehr Tore so im Powerplay. Ja.
Das muss ich jetzt am Sonntag auch nicht unbedingt ändern.
Also mit anderen Worten, wenn das Powerplay so schlecht ist, dann würde ich sagen, dann kann man es auch riskieren und man kann sich auch den ganzen Sonntag schön mit Nauheim prügeln. Auf dem Eis, wohlgemerkt. Aber dann bitte De La Rovere von der Leine lassen oder so und einfach ein unterhaltsames Spiel draus machen.
Ja. Und Punkt 3, genau das Gegenteil, was du vorhin auch schon angesprochen hattest von Kaufbeuren. Man hat eigentlich keinen, der jetzt heraussticht. Ach, das sollte ich ja sagen. Und ich sollte nämlich sagen, der Star ist das Team, damit ich noch einen Strich bekomme für die Jugend.
Genau, ganz wichtig.
Nein, also auch also ausgeglichene Scorer. Ich glaube, Andreas Pauli ist der Topscorer derzeit der Nauheimer.
Genau, der hat doch vier Tore bislang schon.
Ja, sticht aber nicht heraus und auch die Ausländer stechen nicht hervor, sondern im Prinzip ja, ausgeglichen.
Ja, es ist also Nauheim ist eine Mannschaft, also einfach da, die das wurde offenbar. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Felix Big so einen guten Schnitt hat, weil du merkst halt, ein Torwart ist alleine nichts auch. Er braucht eine Vordermannschaft und sie scheinen einfach momentan als Team sehr, sehr gut zu arbeiten. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was wir im Spiel gegen Rissa haben.
Ja. Schiedsrichter Nils.
Ja, Alfred Hascher und Florian Zehetleitner. Florian Zehetleitner, das gleiche wie schon bei Kevin Selesky und Volker Westhaus, der hat uns noch nie gepfiffen.
Sehr gut.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Alfred Hascher hingegen, der hat uns schon gepfiffen und vielleicht auch schon verpfiffen, wobei ich erinnere mich nicht dran, das ist eine gute Sache immer. Bislang 19 Partien unter seiner Leitung. Davon haben wir 10 gewonnen und 9 verloren, also sehr, 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 sehr ausgeglichen. Ich sag mal, das oben, er hat letzte Saison hat uns einmal gepfiffen, das war das 1:6 gegen Bietigheim. Und er hat uns auch einmal schon Kassel und Nauheim in einem Spiel gepfiffen und das war in der vorletzten Saison ein 1:3, also sprich, da hat Nauheim in Kassel gewonnen. Schlechte Vorzeichen, aber wo er uns unter anderem auch gepfiffen hat, war das 8:1 in Frankfurt und ich glaube, daran erinnert sich jeder gerne. Als Teil des Sweeps in der Meistersaison. Insofern vermelde dich mal wieder bei Schiedsrichtern nichts Auffälliges. Sie werden hoffentlich nicht das Thema werden.
Was mir gerade einfällt, die Bilanz gegen Kaufbeuren haben wir vergessen.
Die Gesamtbilanz.
Genau, die war nämlich noch sehr beeindruckend.
Soll ich sie loslassen?
Hau mal raus.
Ja, also wir haben bislang wir haben inklusive Freundschaftsspielen, haben wir 26 Mal gegen Kaufbeuren bislang gespielt. Und wir haben genau 3 Niederlagen bislang eingefahren.
Ja, Wahnsinn.
Es gab auch 2 Unentschieden mal, aber ansonsten sind jetzt schon 21 Siege insgesamt mit Freundschaftsspielen oder 20 ohne. Das ist eine Statistik. Ich weiß gar nicht, ob wir die gegen irgendeinen Verein vorweisen können, in der Masse natürlich auch, wo man schon gespielt hat. Also wir haben bestimmt noch nie ein Spiel gegen Netfin oder so verloren. Aber für den Gegner, den wir jetzt auch schon die komplette DEL2-Zeit irgendwie haben und so, ist das schon echt eine beeindruckende Statistik. Also allein in der DEL2 haben wir gerade mal 2 Niederlagen in den 3 Jahren. Das ist schon. Also ich sag mal, gegen Kaufbeuren möchte ich eigentlich öfter spielen.
Ja. Und dann hattest du noch eine Auffälligkeit in einem Spiel gegen Bad Nauheim.
Ja,
War
also
zwar vor unserer Zeit, aber.
die Statistik gegen Bad Nauheim ist nicht ganz so gut, aber immer noch gut. Also in den reinen Spielen ohne Playoffs-Pokal und Freundschaftsspiele haben wir von 62 Spielen 39 Mal gewonnen. 17 Mal verloren und schon 6 Unentschieden. Früher war halt alles anders im Eishockey.
Ganz früher.
Letzte Saison gegen Nauheim haben wir jedes Spiel gewonnen, das sollte eigentlich jeder wissen. Insgesamt in der DEL2 sind wir bei 8 Siegen und 4 Niederlagen, also auch durchaus positiv, würde ich sagen. Total super als Statistik ist natürlich auch, wir haben beide Hessen-Cup-Spiele gegen Nauheim verloren,
Ja,
der geliebte
der
Hessen-Cup.
grandiose Hessen Cup.
Dafür haben wir haben auch jedes Spiel im hessischen Eishockeypokal in den 60ern verloren.
Sehr gut.
Allerdings, und jetzt kommt die wirklich schöne Geschichte, und zwar beim hessischen Eishockeypokal am 9.12.67. Ja, 67, also noch lange bevor die Eishalle stand, hat Nauheim 8 zu 4 geführt. Also könnte man glauben, eigentlich alles gut. Aber das Spiel wurde abgebrochen. Und das Spiel wurde abgebrochen, weil der Nauheims polnischer Ex-Nationalspieler Bajcikowski den Schiedsrichter mehrfach tätlich angegriffen hat. Also ich sag mal, Schiedsrichterkritik gab es auch damals schon.
Ja, wenn du 8-4 führst, dann gibt es bestimmt viel zu kritisieren.
Ja, da war bestimmt total viel zu kritisieren.
Na
Also
gut.
ich mal gucken, ob es morgen auch so läuft. Ich meine, Geschichte wiederholt sich ja immer. Es ist jetzt auch so ungefähr fast 50 Jahre her, ne?
Ja.
60 Jahre sind das schon. 50, 60, rechne du.
Also 67 bis
50 ist
17
schon
sind
richtig. Ja,
50.
ist schon richtig. Aber du bist ja hier der Mathekünstler von uns.
Ach, gut zu wissen.
Nein, aber grundsätzlich, sag mal, die Derbys gegen Nauheim haben eine interessante Geschichte. Es gab viele, viele gute Jahre auch, wo wir komplett gewonnen haben. 91, 92, 92, 93 haben wir in der Saison alle Spiele gegen Nauheim gewonnen, zum Beispiel. Wie gesagt, letztes Jahr, also ich denke, spricht ja nichts dagegen, dass wir das dieses Jahr genauso machen.
Da hat, glaube ich, niemand was gegen.
Außer Nauheim, aber das kümmert uns ja nicht.
Dann hau mal einen Tipp raus.
Ja, jetzt wollte ich ja eigentlich für Nauheim tippen, aber jetzt kann ich das ja nicht mehr.
Ja, das wäre jetzt schlecht, ne?
Naja, ich denke mal, also es wird ein enges Spiel. Ich hoffe natürlich immer noch, dass die Huskies nicht nur Einspielreaktion zeigen und dann wieder ins alte Schema zurückgehen. Bin auch sehr, sehr gespannt, ob da vielleicht dann Pante wieder ein Tor stehen könnte. Aber grundsätzlich denke ich, boah, wir werden das Ding schaukeln, wir werden mit einem Tor Vorsprung gewinnen, es wird ein 3-2.
Okay. 2 zu 3. Ja. Ich glaube auch, die Huskies gewinnen mit einem Tor, aber nach Overtime. Und es wird ein 3-4 nach Overtime. In Overtime.
Hauptsache gewinnen, ne?
Genau.
Also das, ich komme dann mich, wenn es jetzt gleich um die Jugend geht, komme ich dann nochmal drauf zurück. Aber ich sag mal, Nauheim ist ein bestimmendes Thema an diesem Wochenende.
Ja.
Und ich habe noch einen ganz anderen Wunsch für dieses Wochenende.
Den werden wir gleich hören.
Ja.
Aber vorher wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil das ja in der HNA auch mal wieder falsch zu lesen war. Wir hatten auch, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen. Mirko Pankowski ist keine Laie oder kein Föhlig-Spieler der Adler Mannheim. Das geht nämlich dieses Jahr nicht mehr. Also dieses Jahr ist es nicht möglich, so wie letztes Jahr, zwei Förderlizenzen zu haben, dass man sowohl für die Huskies als auch für die Indians spielberechtigt ist. Dieses Jahr erlaubt der DEB, lass mich lügen, doch der DEB, nur noch eine Förderlizenz. Und zwar hat Mirko Pankowski ist quasi fest ausgeliehen und hat eine Föhli für die Hannover Indians.
Genau.
Ja.
Warum man das gemacht hat, weiß ich immer noch nicht. Also der DEB überrascht immer wieder mit Dingen, die er einführt, wo einfach keiner weiß, was der Sinn davon ist. Weil ich sag mal unterm Strich, solange der Spieler Spiele hat, kann man sich eigentlich nicht beklagen in Sachen Förderung. Aber ja, ist jetzt halt so. Wird bestimmt auch nächstes Jahr wieder gekippt werden oder so.
Kann gut sein. Ja, und dann wollten wir noch auf eine Aktion aus Grimmitschau aufmerksam machen. Und zwar haben die diese Woche zu einem Buskonvoi nach Kassel aufgerufen. Und zwar wollen die am Sonntag, den 3.12., mit mindestens 6 Bussen, für die dann für circa 300 Personen sind, nach Kassel kommen und die gehen davon aus, oder ich gehe auch davon aus, dass das noch deutlich mehr werden. Finde ich eine coole Aktion und haben im Gegenzug auch eine Wette gestartet, ob man aus Kassel im Prinzip mit genauso viel Fans nach Grimmitschau kommt. Da bin ich auch mal gespannt, ob da irgendwie von unserer Seite aus irgendwas noch organisiert wird. Das erste Spiel ist, glaube ich, vorher jetzt irgendwie relativ bald. Denke nicht, dass man dafür was macht, aber es gibt ja noch ein zweites Spiel dann in Grimmitschau. Vielleicht fährt man da dann auch mit ein paar Bussen hoch. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf viele Zuschauer aus Grimmitschau am 3.12.
Ich glaube auch gerade Grimmitschau, das ist immer eine gute Sache. Sehr sympathischer Haufen.
Ich glaube, das gibt eine Riesenparty.
Ja, das denke ich auch.
Hoffentlich.
Bestimmt.
Gut, dann machen wir Deckel auf die Huskies und hoffen, dass am Wochenende jetzt alles besser wird.
Ja, natürlich wird alles besser. Also besser wird es auf jeden Fall, weil schlechter kann es nicht werden.
Ja, also sag das nicht.
Ist schlechter als das letzte Drittel gegen Grisa, sie geht nicht.
Okay, da stimme ich dir zu.
Also die Kurve wird schon nach oben gehen und ja, das wird schon. Wir bleiben ja optimistisch grundsätzlich, weil ich muss auch sagen, immer noch, es hat auch meine Meinung noch nicht geändert, auch wenn ich sag mal, die Spiele noch nicht so laufen, aber grundsätzlich denke ich, der Kader ist gar nicht so schlecht, den wir haben.
Nö, finde ich auch.
Da sind viele, viele wirklich gute Spieler dabei und es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber ich meine, man hat ja auch noch ein bisschen Zeit zu reagieren.
Ja. Gut. Kommen wir zur Kategorie Eishockey-Jugend Kassel. Und ja, berichte doch mal vom DNL2-Team, Nils.
Ja, DNL2, immer wieder gerne. Letztes Wochenende 2 Siege gegen Wolfsburg. 4-3 zu Hause und 5-3 in Wolfsburg. Man hat, glaube ich, Wolfsburg ein bisschen unterschätzt. Ich hatte ja gesagt, Wolfsburg ist eine Kategorie schlechter als die letzten Gegner, aber nicht so schlecht, wie man vielleicht glauben mag. Ich glaube, zu Hause hat man lange sogar zurückgelegen. Konnte das dann letztendlich unter anderem auch wieder drehen, weil Bödefeld und Krüger natürlich zuverlässige Torschützen waren. Aber ich sag mal, Gegner unterschätzen sollte man sich in der DNL 2 nicht leisten. Und ich hoffe, das war jetzt auch das letzte Mal. Und die nächsten Spiele gehen sie wieder etwas ernster ein. Ich glaube allerdings, in Wolfsburg war auch, sagen wir mal, wie soll ich das nett formulieren, es gab noch ein umherirrendes Zebra, was anscheinend auch in dem Spiel noch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat oder so.
Ja.
Ich glaube, es war Ratz, der uns jetzt am Dienstag gegen Rissersee auch gepfiffen hat. Aber jedenfalls, man hörte, dass die Jungs nicht so glücklich über viele Schiedsrichterentscheidungen waren. Ich glaube, wer war es denn? Trattner mit 18 Strafminuten oder so.
Ja.
Ja, aber egal. Hauptsache gewonnen. Alles andere zählt nicht. Ja, was auf jeden Fall auffällt, am Wochenende 3 Tore, 2 Vorlagen von Bödefeld, der auch mittlerweile ja bestätigt eine Förderlizenz für die Harzer Falken hat und da auch sein erstes Spiel schon gemacht hat am Freitag. Also sprich, er hat Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Aber klar, in dem Alter ist es ja auch kein Problem. Timon Langnese ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. 2 Tore, 3 Vorlagen am Wochenende und mittlerweile 15 Punkte in den 10 Spielen. Und was man bei Timon natürlich auch sagen muss, er ist ein 01er, also 2001 geboren. Das ist der jüngste Jahrgang in der DNL 2. Während unsere anderen Leistungsträger alle so 98er, das sind dann die Overager, die jetzt auch in Braunlage sind, oder eben 99er wie Bödefeld sind, ist Langnese ein 01er. Und für das junge Alter macht er echt schon richtig viele Punkte und das ist unglaublich wichtig für das Team. Also das ist ein Spieler, der momentan wirklich, wirklich heraussticht. Riesentalent. Auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und bei der Mannschaft weiter geht es schon am Samstag 13.45 Uhr zu Hause gegen natürlich Nauheim. Und Sonntag 12.15 Uhr in Nauheim. Also wer ganz früh am Sonntag in Nauheim ist, der kann dort auch vielleicht noch das Jugendteam anfeuern. Die freuen sich bestimmt. Und ja, auf jeden Fall, das sind zwei Spiele. Nauheim ist gut dieses Jahr, das muss man so sehen. Aber ich hoffe, wie gesagt, man unterschätzt die Gegner nicht. Man hat das bessere Team. Ich hoffe, sie bringen es auf Eis. Und Wunsch ist ganz klar, 2 Siege gegen Nauheim. Punkt.
Genau. Den Wunsch haben wir auch für die Schüler. Kommen wir aber erstmal zum vergangenen Wochenende. Da hat man 5-6 nach Shootout verloren in Duisburg. obwohl man 2-0 und 4-2 und 5-4 geführt hat. Gegen Duisburg aber sicher keine Schande. Ein gutes Sonntagsspiel abgeliefert. Und ja, jetzt kommendes Wochenende wird es richtig ernst. Bad Nauheim punktgleich. Und ist Samstag. Samstag ist man in Nauheim, 17.45 Uhr. Und wer Sonntag nicht nach Nauheim fahren möchte, der kann zu Hause die Schüler anfeuern. 11.15 Uhr in der Kasseler Eissporthalle. Auch gegen Bad Nauheim.
Wobei, sofern Fanbusse fahren von der Eishalle, fahren die ja bestimmt auch erst mittags los. Also man kann auch erst die Schüler anfeuern zu Hause und sich dann in den Bus setzen nach Nauheim, oder? Das müsste doch auch ungefähr passen.
Wann ist das Spiel Sonntag? 18.30 Uhr?
17.30 Uhr? Ich weiß es nicht. Also Auswärtsspiel und Zeiten, also bitte, als ob ich wüsste, wann Nauheim spielt.
Hallo? Ah, das passt auf jeden Fall. Man kann sonntags erst zu Hause gucken und dann runterfahren.
So, jetzt habe ich es hier. Also 18.30 Uhr ist das Spiel.
Dann passt, ja.
Das klappt auf jeden Fall locker, ja. Also wer Lust hat, ich glaube, die freuen sich. Und auch da der Wunsch natürlich, also ich will am Wochenende nichts anderes als 5 Siege gegen Nauheim.
Ja, da bin ich d'accord.
Das diskutieren wir jetzt auch gar nicht oder so. 5 Siege gegen Nauheim ist das Ziel. Fertig.
Also wenn jetzt auch einer zuhört, der das nicht will, der kann jetzt auch abschalten.
Also. Ja, genau. Also nein, also das sind Spiele gegen Nauheim sind ja auch im Nachwuchsbereich fast noch intensiver. Also gefühlt ist die Rivalität im Nachwuchsbereich gegen Nauheim noch größer als bei den Großen.
Ja, habe ich live mitbekommen letztes Jahr.
Ja, es ist immer wieder, manchmal ist es auch nicht so lustig, aber meistens ist es lustig.
Ja.
Gut, kommen wir zu den Knaben. Die Knaben haben einen Saisonauftakt gehabt letztes Wochenende und haben, wie ich das prophezeit habe, in Ratingen gewonnen, 8-1. Julius Kranz, 4 Tore, 2 Vorlagen. Paul Becker, 2 Tore, 2 Vorlagen. Ich denke, das war ein guter Auftakt in Ratingen. Ja, Pflichtsieg war es schon. Ich glaube, die Knaben haben wieder eine wirklich gute Truppe zusammen. Dort stand übrigens auch Nick Neufeld im Tor. Neufeld kommt dir vielleicht als Name durchaus noch bekannt vor.
Klingelt gerade nicht.
Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Hallo? Ernsthaft? Der Name Neufeld, Waldemar vielleicht so?
Ah, sorry, ja.
1B?
Ja.
Okay, der kleine Nick, ich habe Nick das damals das erste Mal gesehen, das war glaube ich noch Bambini oder so. Ich habe keine Ahnung, wie gut ein Bambini-Torwart sein muss, aber ich fand er halt damals schon, er war einfach schon um Längen besser als die anderen. Freut mich, dass er jetzt auch mittlerweile im Alter ist, wo man so Knaben und immer noch dabei. Aber ich glaube, mit den Knaben werden wir diese Saison eigentlich auch wieder viel Freude haben. Leider am Wochenende kein Spiel. Also die sind noch ein bisschen unregelmäßig momentan am Start.
Okay. Kommen wir zu den Kleinschülern. Und da gab es bei Krefeld 1b die befürchtete Niederlage. Mit 3-14 kam man da ordentlich unter die Räder. Und Nikita Zimmermann, der Krefelder, hat alleine 10 Tore geschossen.
Also ohne ihn wäre es ein 3-4 geworden.
Ja. Also Nikita Zimmermann verkaufen.
Ja, der spielt doch eigentlich bei der 1, also der spielt doch eigentlich bei der ersten auch mit. Okay. Ist immer wieder toll bei der 1b, wenn dann diese richtig starken dabei sind, aber gut, ist halt so.
Das hast du, glaube ich, in jeder Sportart.
Das Problem. Ja, natürlich, das ist ein Problem, aber ja.
Genau, man kann es am Samstag zu Hause wieder ein bisschen gerade rücken gegen Herne. 9.30 Uhr in der Eissporthalle Kassel.
Genau, also das ist auch, ich sag mal, das ist ein Spiel, das möchte ich gewinnen, ja. Also ich glaube, da sind sie wieder Favorit und ich denke, da wird man ein paar Tore bejubeln können für unsere Jungs. Ja, letzte Rubrik, also Bambinis, ehrlich gesagt, mal wieder keine Ergebnisse gefunden. Also ich kann nicht sagen, wie das Bambini-Turnier, also die Bambini-Turniere am Dienstag ausgingen. Das U10-Turnier war ja zu Hause. Und wo war nur U8? Was hatten wir gesagt? Nauheim, glaube ich.
Ja, in Nauheim.
Aber gut, letzten Endes muss ich auch sagen, Bambini-Turniere und Ergebnisse, das ist ja auch völlig egal. Hauptsache, die Kids hatten Spaß. Hauptsache, die Eltern haben sich zurückgehalten und nicht wieder, was Eltern so tun bei Bambini-Turnieren leider.
Nicht nur bei Bambini-Turnieren.
Ja, aber bei Bambini-Turnieren ist es teilweise abartig. Ich bin immer noch dafür bei Bambini-Turnieren, man müsste eigentlich Eltern hinter Glasscheiben verbannen. Also die dürften in den VIP-Raum und von da von mir aus gucken, aber nicht in die Halle. Und aber leider keine Ergebnisse. Können wir vielleicht noch nachliefern, wenn wir noch was finden. Ansonsten denke ich, ja, ist das, glaube ich, im Bambini-Bereich auch nicht so wirklich wichtig. Kommen wir lieber zu etwas, wo Ergebnisse zählen. Zu den Ice Cats. Die Mädels starten nämlich am Sonntag 18:30 Uhr. Also wer nicht nach Nauheim fährt, Sonntag 18:30 Uhr, spielen die Ice Cats ihr allererstes Saisonspiel gegen die 1C der Kölner Haie. Letztes Jahr waren das noch die Cologne Brownies, aber der KEC hat quasi die Cologne Brownies komplett eingegliedert. Ist momentan so ein Trend im Eishockey. Düsseldorf gibt es ja mittlerweile wieder im Frauen-Eishockey. Ingolstadt ist mittlerweile stark involviert.
Die Eisbären.
Die Eisbären, genau, die Eisbären haben ja jüngst das Frauenteam vom OSC Berlin übernommen. Und so ist es eben auch in Köln passiert. Und so spielen wir jetzt gegen die 1C des Kölner EC quasi. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Der Kader ist relativ unverändert im Vergleich zur letzten Saison. Einzig Jenny Reichert ist nicht mehr aufgestellt im Kader, so bislang, wie ich das sehe. Die wird sich wahrscheinlich dann komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Ich habe keine Ahnung, wie man die Liga ist etwas kleiner geworden. Frankfurt ist aufgestiegen. Ich glaube, Netphen ist auch aufgestiegen. Helga Hall hat uns verlassen wieder, ich glaube, nach Netphen zurück. Da kam sie ja auch her. Aber ansonsten keine Ahnung, wie es ist. Ich hoffe, es wird wieder eine bessere Saison als letzte Saison, wo es teilweise doch, glaube ich, auch viele Verletzungen gab. Es waren teilweise sehr, sehr, sehr kleine Kader am Start. Aber mal schauen. Mal schauen. Ich denke, es lohnt sich, hinzugehen. Es gibt bestimmt wieder irgendwie ein schönes Rahmenprogramm. Die Mädels lassen sich eigentlich immer was einfallen und ja, hingehen, unterstützen, vielleicht auch eine Spende dalassen oder so, weil es dürfte sich ja immer noch nichts daran geändert haben, dass sie sich ja selbst finanzieren müssen. Und ich glaube, die freuen sich halt wirklich über jeden Zuschauer.
Jawohl. Wie alle, die der EJK angehören.
Ja, aber ich glaube halt wirklich, dadurch, dass sie sich selbst finanzieren, weil sie eben nicht über die EJK mitfinanziert werden, über diesen Kooperationsvertrag. Ich glaube, ich sag mal, für diesen Zuschauer noch wichtiger eigentlich.
Jawohl. Ja, EJK
Das.
fertig.
Mach mal Haken drunter, genau.
Okay. Dann kommen wir noch zu Sonstiges.
Ja, die super Rubrik Sonstiges.
Wir können ja auch mal umbenennen. Vielleicht hat ja jemand einen coolen Vorschlag, wie wir die nennen. Aber Sonstiges ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wir haben immer das Feedback, Sonstiges gefällt mir gut. Dann lassen wir es vielleicht so.
Wir könnten es Uswärtiges nennen.
Uswertige.
Ja, oder einfach nur irgendwas aus. Ja. Halt irgendwas, was nicht aus dem Großraum Kassel ist.
Ja.
Also du weißt ja, wenn ein Kasseläner in Urlaub fährt oder so, dann ist ja quasi auch, wenn du ihn fragst, wie es war, dann wird er auch antworten, also bis Grifte gingen, aber dann zieht sich's. Also quasi alles, was außerhalb unseres Lebensraumes quasi von Kassel sich abspielt, kann man da irgendwie zusammenfassen.
Wir lassen es erstmal bei Sonstiges, bis einer einen besseren Vorschlag hat.
Genau.
Und gehen in die Oberliga. Und die Indians sind gestartet gegen Leipzig, wie wir gesagt haben. Pankowski hat gespielt im Tor als Starter. Albrecht war, glaube ich, nicht so begeistert davon. Und man konnte 5:4 gegen Leipzig gewinnen. Und auch Florian Kraus war dabei.
Und hat auch relativ viel gespielt, was ich so gehört habe. Also er war unter anderem auch mit dem Uusivaatinen. Ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen. Der Finne. Der Superfinne in der Abwehr der Indians. Ich glaube, mit ihm ist er einige Male aufs Eis gegangen.
Okay. Und den Sonntag konnte man dann auch in Rostock gewinnen.
Genau.
3:1. Mit den Indians geht es am nächsten Wochenende weiter in Berlin und zu Hause gegen Erfurt. Diesmal dann wahrscheinlich eher ohne Kasseler Beteiligung.
Da wir in der Abwehr keinen Spieler abzugeben haben momentan und Pante ganz sicher nicht, ja. Ist von auszugehen. Also Lidlin spielt natürlich, aber ja, es sollte aber auch so für zwei lockere Siege reichen eigentlich für die Indians.
Und Schwab spielt ja auch, ne? Also
Ja, natürlich.
ohne Föhli-Beteiligung, nennen wir es so. Ja,
Ja,
bleiben wir in der
Braunlage.
Oberliga.
Genau, machen wir Braunlage. Die Falken sind, ja, sagen wir mal, schwierig in die Oberliga gestartet, aber das konnte man eigentlich so auch erwarten. Sie haben am Freitags 1:8 gegen die Scorpions verloren. Es war wahrscheinlich auch in der Höhe so zu erwarten. Mit Schnell, Bödefeld, Krüger, Trattner waren immerhin 4 Förderlizenzspieler aus Kassel dabei. Und am Sonntag hat man 0:6 bei den Krokos verloren. Ich denke, auch das ist im Rahmen dessen, was man erwarten kann. Also eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, weil das waren jetzt zwei wirklich gute Teams. Bei den Krokos war Hungerecker im Tor für Braunlage und muss auch ein ganz solides Spiel gemacht haben. Und Schnell und Krüger waren auch dabei. Und jetzt weiter geht's für die Falken am Wochenende in Erfurt und zu Hause gegen Halle. Ich sag mal, in Erfurt, die Kartoffelhalle, da ist schwer zu spielen, aber
Kartoffelhalle.
ja, erzähle ich dir irgendwann mal.
Okay.
Ja, es ist, ich denke, bei Braunlage muss man mal abwarten, denen fehlt immer noch der zweite Kontingentspieler und naja, du weißt ja, in der Oberliga, die zwei Kontingentspieler sind ja das A und O. Also du kannst eine richtig schlechte Truppe haben, hast du zwei Top-Kontingentspieler, dann hast du keine Probleme. Braunlage hat in meinen Augen eigentlich eine ganz solide Truppe. Sie brauchen halt wirklich den zweiten Conti und mal gucken. Ich glaube, sie sind auch noch dabei, sie sind noch dran, irgendwie wollen noch einen Verteidiger oder so verpflichten. Also. Und dann, denke ich, muss man so Teams wie Erfurt durchaus ja, schlagen können, doch. Aber gut, ist eine lange Saison. Wird auch noch bessere Nachrichten aus Braunlage geben, denke ich.
In der Oberliga haben wir auch noch weitere Themen. Und zwar Daniel Reichert ist mit den Krokos fantastisch gestartet. Ein Tor und drei Vorlagen bisher. Und ist dann auch in den Top-Reihen quasi mit aufs Eis gekommen. Also nicht nur vierte Reihe. Und ebenfalls gut gestartet ist Fabio Gacciola in Sonthofen. Auch ein Tor und drei Vorlagen. In
Genau.
der Oberliga Süd.
Ja, und dann hätten wir noch, dann gehen wir noch mal raus aus der Oberliga, dann hätten wir noch die Regionalliga West, die ja auch begonnen hat am Wochenende. Ergebnisdienst und so sparen wir uns jetzt erstmal. Wir werden da aber sicherlich auch noch öfter ein bisschen genauer drauf eingehen. Was allerdings wirklich erwähnenswert ist, Soest hat bislang erst ein Spiel gehabt, am Freitag, glaube ich. Und in diesem einen Spiel hat es die Nummer 21 von Soest geschafft, 7 Assists zu machen beim 8:2-Sieg gegen Dienstlagen. Und er führt jetzt die Liga quasi an, vor allen Spielern. Ich glaube, der zweitbeste Spieler hat 4 Punkte erst oder so. Ja, und der Spieler ist insofern wichtig für uns, weil es ist Ernst Reschetnikow. An den sollten sich wirklich noch einige erinnern. Er war ja auch schon zu unseren Jugendzeiten ein Riesentalent eigentlich. Ist leider nie richtig, also der hat leider nie wirklich die Chance bekommen, Profi zu werden, weil das wäre sonst echt eine spannende Geschichte geworden in meinen Augen. Weil er war auch schon ein überragender Junioren-Bundesligaspieler. Aber ja, klar, also jetzt erstes Saisonspiel, 7 Vorlagen kann man mal machen, ne?
Kannst du machen, ja.
Ja, also es ist schon, war schon witzig, als ich den Spielbogen gesehen habe und überall die 21 beteiligt, so. Ja, und das war es dann eigentlich auch. Ansonsten aus der Regionalliga West, wie gesagt, bei Lauterbach, die ersten beiden Spiele verloren haben, kann ich noch erwähnen, dass keiner der Förderlizenzspieler der DNL2 im Einsatz war.
Okay. Wir haben auch gesagt zu der Kategorie Sonstiges, dass wir uns natürlich nicht jedes Mal jeden Kasseler Spieler, der irgendwo rumirrt, da vornehmen können, weil dann sind wir, glaube ich, allein mit 20 Ex-Huskies in der Oberliga unterwegs.
Ja, und auch bei den Jugendspielern, also gerade die Regionalliga West, da kann ich dir ja bei 7 Teams dann irgendwas zu ehemaligen Jugendspielern erzählen oder so. Das sprengt vielleicht ein bisschen den Rahmen.
Genau, wir suchen uns quasi die herausragenden Leistungen raus und die erwähnenswerten, für uns erwähnenswerten Leistungen. Ja, dann sind wir eigentlich für heute soweit wieder durch. Am Ende jetzt wieder dieser kleine Werbeblock. Und zwar haben wir eine kleine Bitte an euch. Die Facebook-Reichweite, die ihr vielleicht habt, also wir haben derzeit, warum auch immer, stagnierende Hörerzahlen. Hört man zwar nicht so gerne. Jeden, den wir fragen, der sagt aber, ihr macht eigentlich nichts falsch und ich glaube, es fehlt uns einfach irgendwie die Reichweite. Und wir würden euch einfach bitten, wenn ihr in Facebook-Gruppen oder so seid oder euch mit Freunden austauscht oder so, dann erzählt einfach mal von dem Podcast oder halt in diesen Gruppen, teilt einfach mal den Beitrag in die Gruppe rein und dann können wir ja mal gucken, was da so für Feedback kommt. Ich glaube einfach, es kennen viele den Podcast noch nicht, weil wir sind derzeit noch in so einer kleinen Blase bei Twitter und bei Facebook. die Leute, die uns immer gerne hören, die hören uns auch weiterhin, aber es fehlt so irgendwie dieser Rand außenrum quasi von interessierten Husky-Menschen, die vielleicht auch mal den Podcast halt hören möchten, den aber noch gar nicht kennen. Und ja, da sind wir so ein bisschen auf eure Mithilfe halt angewiesen, dass ihr vielleicht da einfach uns ein bisschen helft, die Folgen mal ein bisschen zu teilen, einfach ein bisschen drüber sprechen, dass wir vielleicht mehr Zuhörer bekommen. Wir machen es natürlich auch weiterhin für euch. Aber es wäre halt schön, wenn wir da irgendwie noch ein bisschen bekannter werden würden. Solltet ihr Anregungen haben, wie immer ins Forum damit. Es kam ja sogar ein bisschen was zurück diesmal. Auch im Prinzip das, was ich gerade so erwähnt habe. Dass wir sehr optimistisch sind in unseren Tipps.
Und, ja. Aber das ist jetzt vorbei.
Nee, auch, dass man merkt, dass wir es, dass wir ja besser werden, dass man einen besseren Redefluss bekommt. Klar, wir haben das ja auch, also Nils macht das ja noch mit Chris zusammen einen anderen Podcast, aber für mich war das alles neu. Und wir sind jetzt in der Episode 10, mit der Nullnummer quasi die 11. Und ich merke halt selber auch, dass es flüssiger läuft, dass man einfach Sachen dann trainiert, wie man sich halt verhält. On air, sag ich mal.
Also es ist schön, dass du das machst. Ich mache das natürlich nicht. Ich bin wie immer völlig unvorbereitet für den Podcast. Das ist mein Geheimnis. Ich versuche mich immer mit langen Ams und Äs und viel Erinnerungskraft durch den Podcast zu retten.
Stimmt
das nicht? Nein, ganz so stimmt es nicht. Aber ich versuche natürlich, ich bin natürlich auch im Überlegen, was wir noch vielleicht auch besser machen können, weil ich meine, es ist immer schön, wenn man auch Feedback bekommt, was wir gut machen. Das freut mich auch jedes Mal sehr. Aber ich sag mal, wenn wir was gut machen, aber die Hörerzahlen sinken, dann denke ich mir so, jetzt muss entweder mal vielleicht auch Feedback kommen, was wir schlecht machen, damit wir es verbessern können oder verändern können oder so. Und vielleicht fällt euch ja was ein, wo ihr wirklich sagt, so ein Thema, so da. Da wünsche ich mir vielleicht auch einfach noch mehr Infos, da könnt ihr noch was rausarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Zeit hätte, da auch mal, wenn irgendwie ein schönes Thema da ist und er sagt irgendwie, ja, ein bisschen Vorbereitung, vielleicht nimmst du dir mal eine Stunde Zeit und arbeitest mal über den Gegner Folgendes aus. So. Ja. Dann kann ich das auch gerne mal machen und setze mich dahin, das ist absolut kein Problem. Also mit Eishockey-Statistiken hantieren, das ist für mich keine Qual, sondern eher Freude.
Ja.
Aber jetzt kommt bitte nicht und wollt irgendwie noch Corsi oder so oder irgendwas für die DL2, weil ich fange jetzt nicht an, jedes Spiel nochmal komplett zu gucken.
Kannst du ja auch gar nicht.
Ja, da würden sich vielleicht noch einen Weg finden lassen, aber nee. Aber nein, wenn es irgendwie realistisch ist oder so, kann ich auch gerne ein bisschen mehr,
genau,
ein bisschen tiefer noch in die Materie eintauchen.
Also wenn ihr Input habt, packt es ins Forum, wieder unter die aktuelle Folge. Schreibt uns eine E-Mail, podcast@connection.de. Bei Twitter @connection könnt ihr uns auch die 140 Zeichen, manche haben ja vielleicht auch schon 280 Zeichen, könnt ihr euch gerne an uns richten und ja, wir arbeiten auch mal was aus oder wenn ihr sagt, boah, das mit den Top 3 Dingen, auf die wir achten sollen beim Gegner, das gefällt uns ja überhaupt nicht oder das gefällt uns total gut, würden wir uns auch drüber freuen, wenn wir da ein kleines Feedback zu bekommen. Ja, und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Vielen Dank, Nils. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Gerne, immer gerne.
Dann bis nächste Woche.
Jo, ciao.
Ciao.